Und diese Verbrecherstaaten oder verbrecherische Menschen verkörpern die Idee der Libertinage im Sinne des Sartre. Und die Idee der Libertinage ist eine andere Kombination zwischen, sozusagen eine andere Ausprägung der Aufklärungsmoral, das heißt eine andere alternative Kombination zwischen Vergnügen und Sicherheit. Ja? Leidenschaft und Selbsterhaltungstrieb. Was eine ungeheure Kraft diesem Text gibt und für einen aufmerksamen Leser diesen Text ständig wiederholt, in der heutigen Kultur sieht, und überhaupt in der Kultur der Moderne. Das heißt, wir haben viele, viele und viele Texte und Bilder und Filme vor allem, die mehr oder weniger konsequent diese Figur wiederholen. Das ist die Möglichkeit, diese Formel der aufgeklärten Moral anders zu interpretieren. Eben als, aus der Perspektive des Verbrechens und nicht aus der Perspektive des Staates. Das ist interessanterweise die Möglichkeit, diese Aufklärung als solche nicht gesehen hat. Und es ist der Punkt, der Dostojewski ständig thematisiert in seinen Romanen auf eine andere Art und Weise. Aber das Thema der Romanen und warum sie so unterschiedliche Autoren wie Nietzsche und dann alle anderen fasziniert haben, Freud und so weiter, am Anfang des 19. Jahrhunderts und die Jahrhundertwende, weil sozusagen Dostojewski etwas erfunden hat, was Dessart in einer anderen Variante immer schon erfunden hat, das heißt das Verbrechen aus Vernunft. Das Verbrechen nicht als Ausdruck der Leidenschaft und der Suche nach dem Vergnügen, sondern das Verbrechen aus Berechnung, aus der Ideologie und aus der Vernunft. Das heißt, er zeigt, dass die gleichen Überlegungen zur Schaffung des modernen Staates führen zum extremen Verbrechen. Und das ist eben allgemeine Kritik an die Moral, aufklärische Moral, die man auch bei Nietzsche findet und bei Kierkegaard findet und bei Freud eigentlich auch findet, ja. Bei Marx. Das ist eine Linie. Die zweite Linie ist viel einfacher und es ist gar keine, man braucht gar keine Anstrengung, die zu widerlegen. Das ist sozusagen eine abgeschwächte aufklärische Moral, die im 19. Jahrhundert eigentlich die führende moralische Lehre war, das ist der Utilitarismus. Und nämlich, man hat sich folgendermaßen gefragt. Na gut, wenn der Staat diesen Vertrag aufkündigt und jemanden in den Tod schickt, in einer Form oder anderen, der Moral entsprechend, darf derjenige, der in den Tod geschickt wird, dem widersprechen und rebellieren. Das widerspricht nicht dem Vertrag. Genau. Aber ist der Staat darüber hinaus immer noch berechtigt, diesen Menschen zu unterdrücken, oder ist der Staat nicht berechtigt? Nun, der Utilitarismus sagt, der Staat ist berechtigt, diesen Einzelnen zu unterdrücken, und zwar auch dann, wenn vertraglich gesehen, das nicht zu erfüllen ist. Und zwar aus der Überlegung, dass die Tat des Einzelnen unter Umständen dem Wohl der vielen gefährden kann. Das heißt, der Staat ist nicht nur für die für jeden Einzelnen verantwortlich, sondern er ist für viele verantwortlich. Und wenn zum Beispiel der Staat ist verantwortlich für 1 Million Menschen und der eine von ihnen erweist sich als gefährlich für die andere Million, muss der Staat sozusagen addieren, die Interesse aller anderen, die Interesse dieses Einzelnen abziehen und sich fragen, was ist das für das Gemeinwohl? Ist das für das Gemeinwohl richtig, diesen Menschen zu unterdrücken oder zu töten? Dann muss der Staat das tun, auch wenn es sozusagen widerrechtlich ist im Sinne dieses grundsätzlichen Vertrags. Dieser Utilitarismus, das heißt die Abwägung einer Handlung nach ihrem Nutzen, und zwar nach ihrem Nutzen für die meisten, das ist sowieso eine verbrecherische, sozusagen eine potenziell verbrecherische Lehre. Nicht wahr? Weil der Staat ist ja dann fähig, alle Verbrechen zu begehen und zu sagen, das ist für das Wohl der Wissenschaft oder der Politik, oder der zukünftigen Generationen, oder der Rasse, oder der Klasse, oder was auch immer. Da gibt es ja überhaupt kein Halt mehr. Im Grunde, die moralische, wenn man auch die Frage nach den moralischen Grundsätzen des Totalitarismus fragt, nicht ideologischen, nicht politischen und so weiter, sondern moralisch, die moralische Dimension, dann kann man ohne weiteres sagen, dass die moralische Lehre, die sich da Ausdruck findet, das ist der Utilitarismus. Und der Utilitarismus war, der moralische Utilitarismus war die aufgeklärte gesellschaftliche moralische Lehre durch das ganze 19. Jahrhundert. Es gab fast kein einziger führender Autor diese Zeit, wenn nicht in einer oder anderen Form Utilitarist war. Es waren nur Einzelne, die dagegen protestiert haben, im Namen des Individuums. Und das sind ja eben Kierkegaard, Nietzsche und noch wenige andere. Auch die Menschen wie Oscar Wilde und so weiter, also Baudelaire. Ja, sozusagen, wenn man sich fragt, was ist die Alternative, wie strukturiert sich das 19. Jahrhundert, er strukturiert sich moralische Sicht, ja, die absolute Diktatur, also intellektuelle und kulturelle Diktatur des Sozialitarismus als moralische Lehre und der Versuchung sozusagen im Namen des Individuums dem zu widerstehen. Und immer wurde dieser Widerstand mehr oder weniger als auch verbrecherisch gesehen. Ja. Ich war Fleur de Mal von Baudelaire, und eben Blonde Bestie bei Nietzsche, immer hat man sich unwohl gefühlt. Ja? Hat man versucht, auch bei Dostoevsky selbstverständlich, alle seine Helden vertreten auch diese anti-utilitaristische Position und fühlen sich als Verbrecher gleichzeitig. Das heißt, diese moralische Lehre war dermaßen dominierend, dass der Versuch, ihr zu widersprechen, vom Menschen selbst, auch wenn dieser Versuch systematisch und konsequent durchgezogen wurde, als eine Art Verbrechen empfunden wurde. Nun, Utilitarismus, wie gesagt, ist gleichzeitig die moralische Grundlage aller Verbrechen des 20. Jahrhunderts und grundsätzlich die moralische Erfassung. Eben weil man im Grunde nicht definiert, was es bedeutet, dabei zum Wohl der Vielen etwas zu tun. Das heißt, diese Masse, diese Vielen, das bleibt das große X. Im 19. Jahrhundert, in der Zeit der einer gewissen politischen, moralischen und psychologischen Stabilität, die immer noch von der alten Gesellschaft, also von Überbleibseln der alten Gesellschaft gewährleistet wurde, hat diese Frage in dieser Konsequenz nicht gestellt. Aber frage ich mich, was sind die Vielen? Sind sie Arier oder sind sie Arbeiterklasse, oder sind sie das, oder sind sie jenes, dann bekomme ich statt dieser X ja alle mögliche viele herzustellen und zu sagen, das sind diese viele, von denen eigentlich die Rede ist. Ja? Und da ich moralisch nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet bin, diesen vielen zu dienen und um das Wohl dieser vielen zu kümmern, in erster Linie. Und dabei Minderheiten oder Einzelnen zu unterdrücken, wenn er dieses Wohl der vielen widerspricht, dann ist dieser sozusagen, ist diese moralische Formel mit diesem X ja, das so oder so durch diese oder jene Ideologie präzisiert wurde, zu einer moralischen sozusagen Maschine geworden, die ja praktisch wütete diese ganze halbe Jahrhundert. Und dann kam der Diskurs der Menschenrechte. Also man muss ja, jetzt schreibt man so oft über die Menschenrechte und ob es eine Ideologie ist oder nicht Ideologie ist. Man muss ja auch sehen, wo der Diskurs der Menschenrechte an welcher Stelle überhaupt auftaucht. Der Diskurs der Menschenrechte taucht dort auf, wo man beginnt, den Utilitarismus des 19. Jahrhunderts in Frage zu stellen. Und wo man sagt, ja, man soll dem Wohl der vielen dienen, das ist wichtig, also diese utilitaristische Formel bleibt interessanterweise nach wie vor behalten. Also wie der, man kann sozusagen nicht anders eine politische Handlung oder moralische Handlung denken, heutzutage als denken zugunsten einer gewissen Allgemeinwohl, auf der einen Seite, aber man soll gewisse Grenzen setzen. Ja, das heißt, ja, aber bis zu einem gewissen Punkt. Sozusagen das Individuum muss bis zu einem gewissen Grad auch dann verteidigt werden, wenn dieses Individuum für das Allgemeinwohl in diesem oder jenem Sinne schädlich ist. Es gibt sozusagen unabschaffbare Menschenrechte, die für alle gelten, unabhängig von der reinen Abschätzung, auch wenn es sich um das Verbrechen handelt. Auch das Verbrechen muss geschützt werden. Ja, das ist sozusagen, das ist die Formel der amerikanischen Justiz, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist das Prinzip der Habeas Corpus Act und das ist das Prinzip der modernen Rechtsprechung. Das heißt, die Justiz ist auch Verteidigung des privaten Verbrechers. Sofern dieses private Verbrechen die Bedingungen der Menschenrechte erfüllt. Weil wenn man das nicht tut, dann gefährdet man diese Grenzen. Und dann kommt zu einem ungehemmten Utilitarismus. Und der ungehemmte Utilitarismus hat sich kompromittiert. Und wenn man genau verfolgt, wie die Libertäns argumentieren, und das meinte ich noch heute, in Bezug auf die arme Juliette, sie argumentieren das entweder im Sinne des aufgeklärten Egoismus oder im Sinne des aufgeklärten Utilitarismus. Oder sie kombinieren diese zwei Argumentationen. Das heißt, entweder sagen sie, es ist ein Verbrechen, das deine oder meine Sicherheit nicht gefährdet, in diesem Sinne aufgeklärt. Oder sie sagen, du leidest zwar, aber vielen anderen bringt es ein Vergnügen oder Wohl und das ist genug Entschädigung für deine Leiden. Deine Leiden sind, wenn man sie en masse rechnet und dann abzieht von diesem Allgemeinwohl, sie sind sozusagen nicht so etwas. Es ist immer nur diese zwei Argumente und das zeigt, wie scharfsinnig eigentlich das ist. War und argumentiert hat, er hat im Grunde diese zwei Grundfiguren sehr früh entdeckt und sie sehr konsequent durchgezogen. Darüber hinaus gibt es noch eine Dimension dieses moralischen Diskurses und moralisierenden Diskurses, dessen Opfer praktisch ist ihm, war, ist im Roman, das ist ein sublimer Folter sozusagen, eine sublime Grausamkeit, die auch wiederum und vor allem von diesen drei Autoren, das heißt Kierkegaard, Dostoevsky und Nietzsche im neuesten Jahrhundert, das ist die Grausamkeit der logisch aufgebauten Rede. Es ist sozusagen sublime Grausamkeit, weil der Zwang der Logik, der logisch aufgebauten Rede, bringt einen dazu, sich mit dieser Rede einverstanden zu erklären, auch wenn das innere Gefühl dem widerspricht. Sozusagen die logisch aufgebaute Rede, die diesen Zwang des Beweises, des wissenschaftlichen Beweises in sich enthält, ist sozusagen ein Terrorinstrument bis zu einem gewissen Grad. Vor allem im Kontext der Pädagogik und der Erziehung. Denn wir sind in einer Zivilisation erzogen, in der wir diesen Zwang akzeptieren. Wir sagen, ja, ich glaube, das war das Prinzip der Aufklärung. Ja. Alles weg, Traditionen weg, Vorurteile weg, Machtstrukturen weg, alles weg. Das Einzige, was bleibt, ist das, was unsere Vernunft prüft und als richtig erkennt. Das war so ein großer Schrei der Befreiung. Dieser große Schrei der Befreiung bleibt bis zu Habermas. Ja? Schaffen wir alle Oppressionen ab? Schaffen wir einen freien Raum des Diskurses, der Kommunikation, der Diskussion? Schaffen wir eine Gesellschaft, in der man nur das dem zustimmt, was einem logisch und konsequent zu sein scheint, und dessen Frage. Das ist der Traum, der nach wie vor lebt. Und im Grunde die moderne Demokratie und Liberalismus wiederum begründet in ihrer realen Funktion. Nun, was einige Autoren relativ viel gesehen haben und deshalb ganz klar gesehen hat, ist das, tun wir das, unterwerfen wir uns eine viel grausamere Maschine, als es hier zuvor der Fall war, nämlich die Maschine des logischen Beweises. Wir liefern uns aus einem Diskurs, der eine gewisse Unabhängigkeit von uns besitzt. In dieser herrschaftsfreien Zone und in diesem reinen diskursiven Raum entstehen sozusagen logisch aufgebaute Zusammenhänge der Beweise. Und wenn wir vor allem von Anfang an bereit sind, wie Habermas von uns fordert, wie andere, bereit sind, alles zu akzeptieren, wozu uns dieser Diskurs führt, dann müssen wir alle dem zustimmen, was der arme, sozusagen, der arme Justine auch zustößt. Denn diese Libertärs, die ja argumentieren absolut perfekt, ja, die argumentieren perfekt aufklärerisch, sie benutzen sozusagen die aktuellsten Erzeugnisse der Philosophie, sie sind sozusagen die Avantgarde ihrer Zeit, sie sind weder repressiv im traditionellen Sinn, sie sind absolut vorurteilsfrei, sind freie Geister. Das Einzige, was sie akzeptieren, das sagen sie ständig, das ist der logische Beweis. Allerdings, wenn schon bewiesen, dann hat schon gemacht. Ja. Und das ist genau das, was Justine da erfährt die ganze Zeit. Das heißt, an dem Augenblick, an dem sie mit diese Libertärs mit besten Mitteln und mit logischen Beweisen zu einem Schluss kommen, ziehen sie das wirklich durch und hören nicht auf ihr Herz. Ja? Weil ihr Herz ist voll von Vorurteilen. Ja? Man sagt, man, und auf das Herz soll man nicht hören. Was diese Grausamkeit noch erhöht, und das ist auch das Thema zum Beispiel von Orwell und seinem 1984, ist die Zustimmungsforderung an das Opfer. Nicht nur leidet Justine, sondern sie leidet auch nur zusätzlich, weil sie auch diesen Leiden zustimmen soll. Also diese Libertins nicht nur quälen sie, sondern fordern sie zusätzlich, da einzusehen, und zwar intellektuell einzusehen, dass ihr Leiden gerechtfertigt ist. Und sozusagen dem aufgeklärten Diskurs eigentlich entspricht. Das ist sozusagen die letzte Grausamkeit der Moderne, das ist die sozusagen sublimste Grausamkeit der Aufklärung, das ist diese Zustimmungsforderung. Das ist die Forderung, dass die Menschen bereit sind, aus abstrakten Überlegungen und allgemeinen Prämissen ausgehend, ihr Schicksal zu akzeptieren, wie auch unangenehm dieses Schicksal für sie persönlich ist. Und im Grunde ist dieser Frühliteratur des 19. Jahrhunderts, also ich nehme wirklich diese drei Namen, weil sie für alle anderen stehen, und das exemplifizieren, das ist eben Kierkegaard, Nietzsche und Dostoevsky, die sehr konsequent dagegen protestieren und sagen, wenn ich darunter leide, ist mir egal, ob es logisch ist oder nicht. Und sogar nicht, wenn ich da darunter leide, sondern nur, weil ich das nicht mag. Ja, und es gibt bei Dostoevsky so viele Erzählungen, zum Beispiel das Separadie auf einen aufklärerischen Roman. Ein Mann sieht ein Traum, und in diesem Traum erscheint ihm ein Kristallpalast der Zukunft, wo alle Menschen friedlich leben, und das ist so wunderbar, das sieht ein bisschen wie Orangerie aus. Und das ist so eine ideale kommunistische Gesellschaft, die ist so wie bei Fourier und anderen eingerichtet. Und es ist so ein riesiger Kristallpalast und alle Menschen sehen glücklich aus und wunderbar, haben einen wunderbaren Körper und sie sind nett zueinander und so weiter und beobachtet das alles und plötzlich er sieht sein eigenes Gesicht und er hat sehr viel getrunken hier einfach. Zunächst einmal, und er ist nicht rasiert, ja, und sieht schlecht aus, und der Körper sieht schlecht aus, und er ist schlecht bekleidet und stinkt, ja. Und dann gibt er diesem Kristallpalast einen Tritt, und sozusagen dieser ganze Kristallpalast zerfällt, und diese Utopie stirbt. Und dann zufrieden, sozusagen, steht er weiter. Und er fragt sich, warum hat er diesen Traum zerstört? Weil in diesem Traum war es für ihn persönlich kein Platz. Weil mit so einem Aussehen war es absolut klar, würde die kommunistische Zukunft nicht akzeptiert. Und ist man nicht akzeptiert, hat man das Recht, das zu zerstören. Die Rechte des Individuums sind auf diese Weise wiederhergestellt. Das ist sozusagen die Rückkehr zur Grundaufklärung, zur ersten Gelegenheit der Aufklärung, aber auch aus einer anderen Perspektive. Das heißt, wie auch immer die Gesellschaft aufgebaut ist, wie auch immer der Diskurs gut klingt, wie auch immer die Beweise stimmen und so weiter, wenn ich das Gefühl habe, ich bin ausgeschlossen, ich bin ignoriert, ich bin nicht akzeptiert, habe ich das Recht, ohne jede Überlegung, ohne etwas zu beweisen, ohne unter diesem Zwang zu stehen, mit anderen um die logische Konsistenz an meiner Reden zu konkurrieren, einfach Nein zu sagen und das zu zerstören, ja, im Namen des Individuums. Das Gleiche sicherlich findet man bei Kierkegaard, ja, wo der Stimme Gottes entsprochen hat. Und dann sagt eben Kierkegaard, vielleicht ist er ein Verbrecher, der Abraham, vielleicht handelt er gegen die Moral und gegen das, was das Allgemeinwohl ist, aber hat er diese Stimme gehört und ist es seine individuelle Stimme, ist er berechtigt, so zu handeln, auch wenn er dabei alle akzeptierten moralischen Regeln zerstört. Justine macht keine Rebellion, das ist gar keine Frage, aber sie weigert sich, und das ist das, was die Figur entscheidet, man, sie weigert sich, der Logik, der aufklärerischen Logik zuzustimmen. Das heißt, und das ist im Grunde ihre eigentliche Qual, ja? Das ist der Grund, warum sie eigentlich leidet. Sie ist Märtyrerin der Anti-Aufklärung sozusagen. Ja? Sie leidet unter dem Marken der Aufklärung. Sie ist sozusagen der zweite Christus, ja, das ist ganz klar. Sie ist sozusagen eine Spätmärtyrerin. Die kommt sozusagen aus den Zeiten, in denen die Christen immer noch sozusagen den Löwen zum Fraß geworfen worden sind von den sozusagen römischen Libertärs. Nicht zufällig ist Rom ein großes Vorbild für alle diese Libertärs. Es ist sozusagen die Wiederauflebung der Christenverfolgung, und Justin sagt einfach nein. Ja, er kann dieses Nein nicht begründen, er kann dieses Nein nicht beweisen, aber er sagt immer, zwar klingt es wunderbar und so, und ich habe sozusagen keine anderen Argumente, aber das stimmt nicht. Und ich weigere mich, dem zuzustimmen. Diese sozusagen Weigerung zuzustimmen, jenseits eines aufgeklärten Beweises, ja, das ist das, was die Figur ausmacht. Sie hat keine Gründe und keine Überzeugung. Und sie kann nicht argumentieren. Aber sie zeigt, dass die Zustimmung ist etwas anderes als Beweis. Das heißt, dass die Zustimmung passiert nicht automatisch. Wie revolutionär es ist, zeigt zum Beispiel der Anfang einer Schrift, die von Hume über The Human Understanding, wo er praktisch beginnt damit, dass er sagt, ein philosophischer Streit unter den vernünftigen Menschen ist unmöglich, und zwar strukturell. Nämlich deswegen, wenn man eine richtige Wahrheit hört, die überzeugt, dann hat diese Wahrheit eine solche Evidenz, dass man sich dieser Evidenz nicht entziehen kann. Und das bedeutet, dass eine zusätzliche Überzeugung oder zusätzliche Streit oder zusätzliche Diskussion sich völlig erübrigt. Ist es so, das heißt, ist die Wahrheit nicht evident genug, gibt es eine Möglichkeit des Widerspruchs, hat man ein Gefühl, man soll widersprechen, dann ist es keine Wahrheit. Das ist schon Beweis, dass es keine Wahrheit ist. Das heißt, ist es wirklich die Wahrheit, ist man so quasi paralysiert. Und zwar dermaßen paralysiert durch diese Evidenz, dass der Widerspruch überhaupt nicht trägt, sich nicht trägt, und es gibt dann auch keinen Streit. Regt sich der Widerspruch und ist der Widerspruch möglich, ist dieses Gefühl allein, ohne jede Argumente darauf anzuführen, ist dieses Gefühl allein der Beweis dafür, dass diese Wahrheit keine Wahrheit ist. Weil sie zwingende Charakter nicht hat. Der zwingende Charakter der authentischen philosophischen Wahrheit ist die absolute Grundlage, absolute Basis der ganzen aufklärerischen Praxis bis heute. Also wieder, Habermas ist ein gutes Beispiel, er sagt, man fragt ihn, wann kommt diese freie Diskussion zum Abschluss? Und er sagt, dort, wo die Einsicht bekommen wird, ja, dort, wo wir keine Lust mehr haben, weiter diskutieren, weil wir schon de facto überzeugt sind, dann kommt es dadurch. Das heißt, die Aufklärung funktioniert nur dann, wenn ich weiß, und das ist ja die geniale sozusagen Einsicht, die jedenfalls geniale Formulierung von Wittgenstein. Er sagt, es ist nicht die Frage, wie wir beginnen zu philosophieren und zu argumentieren. Die eigentliche Frage, wie hören wir eigentlich auf? Und bei der Aufklärung, bei der klassischen Aufklärung, war die Antwort klar. Dort, wo der Zwang der Argumente so stark wird, dass die Zustimmung nicht verweigert werden kann. Dort hört die Argumentation auf. Nun, das Beispiel von Justin zeigt uns, dass es grundsätzlich nicht funktioniert. Das heißt, auch dort, wo der Zwang der Argumente unerhört wird, wo die Argumente absolut logisch und zwingend zu sein scheinen, kann man immer noch sagen, nein, ich stimme nicht zu. Es gibt keinen Moment einer, sagen wir, Überwältigung durch die Wahrheit oder Vergewaltigung durch die Wahrheit. Die Wahrheit sozusagen ergreift von einem nicht den Besitz in der Form, wie der Aufklärung es gedacht hat. Und das bedeutet, dass entweder der aufklärerische Diskurs muss immer weiterlaufen, weil dieser Augenblick der absoluten Zustimmung nie eigentlich kommt. Das ist der eine Schlussfolgerung. Der zweite Schlussfolgerung ist, soll dieser aufklärerische Diskurs je beendet werden, kann es nur durch die Anwendung der realen, effektiven Gewalt und des realen Zwanges, sei es ein psychologischer Zwang, sei es ein staatlicher Zwang, wie auch immer. Diskussion kann beendet werden, Widerspruch kann beendet werden, nur durch den zusätzlichen Zwang. Und dann aber wird die Aufklärung problematisch, weil dann muss die Aufklärung zu den Mitteln greifen, die sie ja eigentlich verleugnet und die sie von Anfang an sozusagen abstellen will. Sie will damit beginnen, nur die Zwang der Argumente zu respektieren, endet aber mit der Unterdrückung der unvernünftigen Reaktion. Ja? Und das ist ja auch der zweite Grund für die Unterdrückung des 20. Jahrhunderts, wo man sagt, dieser Mensch ist unterdrückt oder muss unterdrückt werden. Warum? Weil er nicht einsieht oder weigert sich einzusehen an dem Moment, an dem das, was gesagt wird, eigentlich einsichtig genug ist. Das heißt, diese zusätzliche Weigerung, die Möglichkeit, diese zusätzliche unvernünftige Weigerung ohne Argumente, führt zu einer Anwendung der staatlichen Gewalt oder Unterdrückung auch ohne Argumente. Wo man sagt, nein, ich bin nicht einverstanden. Dann sagst du, naja, sag warum? Bringt Argumente. Ja, ich habe keine Argumente, aber ich bin trotzdem nicht einverstanden. Ja, das ist die Position von Justin. Sagt man, naja, dann musst du gezwungen werden, einverstanden zu sein. Weil wenn du keine Argumente vorweisen kannst, dann ist es ein unvernünftiger Widerstand, unbegründeter Widerstand. Und unbegründeter Widerstand kann nicht alleviert werden. Und kann man unterscheiden zwischen einem begründeten Widerstand und unbegründeten Widerstand? Diese Unterscheidung ist problematisch. Und ist diese Unterscheidung problematisch, der ganze sozusagen Zwang des logischen Beweises und Aufklärung problematisch? Und sozusagen Justin ist nichts anderes als diese Materialisierung des postaufklärerischen Leines. Ja, sozusagen, der Roman Justin ist sozusagen eine Beschreibung alle Torturen, die auf unterschiedlicher Ebene rein postaufklärerische Torturen sind, die man entweder akzeptiert oder nicht akzeptiert, das ist eine zweite Frage, aber die allein durch die Aufklärung und allein mit den Mitteln der Aufklärung erzeugt werden. Ja, okay. Wie gesagt, nächste Woche spricht der Antwort.